Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 21. Juni. Heute mit den folgenden Themen.
In den Feedlots ist das Tier einfach eine Ware, eine Nummer. Die Rinder werden so schnell wie möglich gemästet, um dann Platz für die nächsten zu machen.
Drei Viertel des Rindfleisches wird in Argentinien in sogenannten Feedlots produziert. Wir fragen nach den Konsequenzen für Tier und Umwelt. Dann?
Aber natürlich sehe ich den Mond etwas anders, seit ich Charlie Hugh kennengelernt habe.
Wenn der Schlagzeuger mit dem Astronauten, der Berner Filmemacher Rob Lewis, lässt in Lunar Tribute Jazz-Schlagzeuger Joshua Meyer den Mondflug von Astronaut Charlie Duke vertonen. Und?
Ich bin beseelt, ich bin wahnsinnig glücklich und wahnsinnig stolz, dass da alles erreicht ist worden. Und möchte allen danken, die da mitgeholfen haben, dass letzte Freitag eine so eine friedliche und so eine starke und emotionale Demonstration möglich war.
Im Radioblog lässt FDP-Stadträtin Claudine Esseva die Woche nach dem Frauenstreik-Revue passieren. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rebel Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen des Tages. Veloprotest gegen Formel E. Rund 1000 Menschen haben gestern Abend gegen das bevorstehende Rennen der Formel E in Bern protestiert. Mit Velos fuhren die Protestierenden die Rennstrecke im Berner Obstbergquartier ab. Dabei wurden sie von der Polizei eskortiert. Zum Protest aufgerufen hatte das Komitee Formel E AD. Aus Sicht der Protestierenden gehöre das Formel E-Rennen nicht in die Stadt Bern. Es sei umweltschädlich, mehr als 1000 Lastwagenfahrten seien notwendig gewesen, um die Infrastruktur für das Rennen aufzustellen. Bewilligt hatte das Formel-E-Rennen der rot-grün dominierte Gemeinderat. Durchgeführt wird es morgen Samstag. Letztes Jahr gastierte die Formel-E-Veranstaltung in Zürich und dort soll sie dann auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Heute reicht ein Zusammenschluss von BDP, SP und Pink Cross eine Motion ein, welche die sogenannte Konversionstherapie an homosexuellen Jugendlichen stoppen will. Bei diesen Therapien wird versucht, die sexuelle Orientierung von homosexuellen Menschen auf das andere Geschlecht zu lotsen. Dabei werden nebst Gesprächen auch Hormoneinnahmen oder Elektroschocks angewendet. Obschon die Praktiken seit langem im Verruf stehen, würden sie trotzdem auch in der Schweiz noch durchgeführt. Das sagt Pink Cross, der Dachverband der Schwulen und Bi-Männer. Während in Ländern wie Brasilien, Kanada und in vielen US-Staaten die Konversionstherapie bereits verboten ist, lehnte der Bundesrat 2016 eine entsprechende Interpellation ab, mit der Begründung, dass in der Schweiz keine Organisationen bekannt seien, welche die schädlichen Therapien durchführten. Anderer Meinung ist nebst Pink Cross auch Nationalrätin Rosmarie Quadranti von der BDP. Sie wird heute die entsprechende Motion zum Verbot von sogenannten Homoheilungen einreichen. Kein verbindliches Klimaziel für Europa. Beim EU-Gipfel in Brüssel konnten sich die 28 Mitgliedstaaten nicht auf ein Datum für die Klimaziele einigen. Im Vorfeld des Gipfels hatten sich die EU-Staaten auf das Jahr 2050 geeinigt. Bis dahin solle die Wirtschaft klimaneutral funktionieren. Wie SRF berichtet, wurde gestern Abend nach stundenlangen Verhandlungen das Traktandum aus der Erklärung gestrichen. Dies, weil sich Polen, Ungarn, die Tschechische Republik und Estland gegen ein verbindliches Zieldatum für eine klimaneutrale Wirtschaft wehrten. Weil die Staats- und Regierungschefs einstimmig entscheiden müssen, konnten sich die vier osteuropäischen Länder durchsetzen. Nun wurde lediglich festgehalten, dass die EU die Möglichkeiten vorantreiben solle, hin zu einer Klimaneutralität. für KlimaaktivistInnen eine grosse Enttäuschung. Das Hickhack zwischen dem Iran und den USA wegen einem Drohnenabschuss geht weiter. Der Iran gibt an, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine US-amerikanische Drohne abgeschossen zu haben. Diese habe sich im iranischen Luftraum befunden. Die USA dementierten, es sei nie eine Drohne über iranisches Gebiet geflogen. Wir haben gestern über den Vorfall berichtet. Wie internationale Medien heute berichten, behauptet der Iran, Beweise zu haben, die zeigten, dass die Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Das Verteidigungsministerium der USA dementiert weiter und veröffentlicht eine Karte, welche die Flugroute der Drohne zeigen soll. Diese soll sich zum Zeitpunkt des Abschusses rund 34 Kilometer vor der Küste Irans befunden haben, also in internationalem Luftraum. Die amerikanische Luftfahrtbehörde verhängt nach dem Vorfall ein Flugverbot für US-Flugzeuge über den Persischen Golf und dem Golf von Oman. Die New York Times berichtet zudem, dass Donald Trump nach dem Abschuss der Drohne zunächst Luftschläge gegen den Iran freigegeben habe, diese seien dann aber in letzter Sekunde gestoppt worden. Damit noch zum Wetter. Der heutige Freitag bringt viele Wolken. Am Nachmittag sind Platzregen und Gewitter zu erwarten bei rund 22 Grad. Morgen Samstag zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. In der zweiten Tageshälfte kann es zu gewitterigen Regengüssen kommen. Nach Restwolken dominiert am Sonntag dann wieder vermehrt die Sonne bei rund 25 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Argentinien ist weltberühmt für sein Rindfleisch. Wegen der grossen Fläche des Landes wird Argentinien nachgesagt, dass die Kühe dort ein glückliches Leben hätten. Wer kennt sie nicht? Die Bilder von weidenden Herden in der argentinischen Pampa. Doch ist dieses Bild heute überhaupt noch aktuell? Christian Rollmann hat sich für Radio Onda auf die Suche nach den Pampa-Rindern begeben und überprüft, inwiefern der Mythos der Realität standhält.
Ortstermin in Saladillo, einer Kleinstadt rund 2,5 Autostunden südwestlich von Buenos Aires. Ich gehe der Frage nach, wo die Kühe geblieben sind. Früher sah man, sobald man die argentinische Hauptstadt hinter sich gelassen hatte, Kuhweiden, soweit das Auge blicken konnte. So wurde es mir vielfach berichtet. Heute ist das anders. Rechts und links der Landstraße reiht sich eine Sojaplantage an die nächste. Und dazwischen Tierfabriken, sogenannte Feedlots.
Wir befinden uns hier auf der Bundesstraße 51 und sind auf dem Weg zu einem Feedlot namens Profeed. Das ist einer der ältesten und größten Betriebe für Massentierhaltung hier in Saladillo.
Sagt Agrarwissenschaftler und Umweltaktivist Gabriel Ares Navarreta.
Dort werden auf 10 bis 12 Hektar rund 10.000 Tiere gehalten, also 1.000 Tiere pro Hektar. Ein Wahnsinn.
Profeed ist von der Straße kaum einsehbar. Der Feedlot versteckt sich hinter hohem Gebüsch. An einer weniger dicht bewachsenen Stelle können wir dennoch einen Blick darauf werfen. Inmitten der eigentlich grünen Landschaft erscheint eine braune Tristesse. Rinder stehen dicht gedrängt aneinander auf erdigem Untergrund. Hier wächst kein Gras mehr.
In den Feedlots ist das Tier einfach eine Ware, eine Nummer. Die Rinder werden so schnell wie möglich gemästet, um dann Platz für die nächsten zu machen.
Ein wesentliches Charakteristikum der Feedlots, die in den USA erfunden wurden, ist die zentralisierte Fütterung. In Mastgehegen stehen die Tiere bei Wind und Wetter im Freien und werden dort mit einer Kraftfuttermischung aus Mais und Soja ernährt. Frisches Gras bekommen sie so gut wie nie zu sehen.
Die Tiere sind gestresst, können sich kaum bewegen und werden nicht als Wiederkäuer ernährt. Es wird so getan, als seien sie Allesfresser, so wie Schweine.
Ein großes Problem ist außerdem die Gülle, also der Urin und Kot, den die Rinder produzieren. Sie verunreinigt das Trinkwasser. Das kann zu massiven Problemen führen. besonders in Gegenden wie Saladillo, wo es viel regnet und der Grundwasserspiegel deshalb entsprechend hoch steht.
Hier gab es schon Fälle von Landarbeitern, die krank wurden oder Blut im Urin hatten. Außerdem führt die Verschmutzung des Wassers dazu, dass es zu Mäuse- und Fliegenplagen kam und durch Nagetiere übertragene Krankheiten ausbrachen.
Wegen seiner hohen Dichte an Tierfabriken gilt Saladillo als die argentinische Hauptstadt der Feedlots. Vor einigen Jahren sorgten Proteste für eine landesweite Aufmerksamkeit, aber heute ist das Thema weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Claudia Sainato von der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Buenos Aires hat mit ihrem Team das Wasser in Saladillo untersucht. Die Wissenschaftlerin berichtet.
Einer unserer Doktoranden hat den Zustand des Grundwassers in Saladillo erfasst. Dabei wurde eine chemische Verschmutzung durch Nitrat und Phosphor festgestellt, sowie eine biologische Verschmutzung durch Bakterien.
Erhöhte Nitratwerte fanden die Wissenschaftler auch bei anderen Untersuchungen im Umfeld von Feedlots. Bei der intensiven Massentierhaltung kann sich das in den Ausscheidungen der Tiere enthaltene Nitrat nicht ausreichend verteilen und sickert dadurch ins Grundwasser. Nitrat in zu hoher Konzentration verwandelt sich im menschlichen Körper zu Nitrit. Das wiederum ist giftig und krebserregend.
Ich denke, dass es deshalb sehr ratsam wäre, zunächst Bodenuntersuchungen vorzunehmen, bevor ein Feedlot eingerichtet wird. Dabei müsste man untersuchen, wie anfällig der jeweilige Standort für Wasser- und Umweltverschmutzung ist. Dazu sollte die Position der Kontaminationsquelle zu den unter- und überirdischen Wasserquellen bestimmt werden.
Entsprechende Voruntersuchungen hat es in Saladillo nicht gegeben. Landesweit existieren mittlerweile rund 1200 registrierte Feedlots, in denen knapp 3/4 des in Argentinien konsumierten Frischfleischs produziert werden. Doch wie kam es dazu, dass das Land von der extensiven Rinderhaltung mit großen Weiden zu der Produktion in engen Feedlots umschwenkte? Das will ich von Fernando Storni wissen, dem Generalsekretär der argentinischen Feedlot-Kammer.
In Argentinien hat sich die Produktionsweise verändert. 15 Millionen Hektar an Weideland sind in Ackerbauflächen umgewandelt worden. Deswegen musste die Tierhaltung intensiver werden, um die gleiche Menge an Fleisch produzieren zu können.
Die Ausbreitung des Sojaanbaus und die Entstehung von intensiver Tierhaltung sind in Argentinien zwei Seiten der gleichen Medaille. Ab 2003 begann das Land maßgeblich auf den Export von genetisch verändertem Soja zu setzen. Dafür wurden nicht nur Wälder gerodet, sondern auch viele Viehweiden in Ackerflächen umgewandelt. Das Feedlot-System erlebte dadurch einen regelrechten Boom. Und das dort produzierte Fleisch findet seitdem genügend Abnehmer. Zu Recht, wie Feedlot-Verbandssprecher Storni meint.
Cuando uno antes iba al mostrador y iba a la carnicería y era...
Wenn man früher Fleisch aus Weidehaltung kaufte und damit nach Hause kam, war es immer ein bisschen ungewiss, ob es eher zart oder fest sein würde. Mit dem Feedlot-System weißt du genau, was du hast. Feedlots haben den Vorteil, dass sie zu jeder Zeit ein homogenes, qualitativ hochwertiges Produkt liefern.
Eine Herkunftsbezeichnung für Fleisch gibt es in Argentinien weder im Supermarkt noch beim Fleischer um die Ecke. Fleischlobbyist Storni sagt, das sei auch nicht nötig, da die Verbraucher die Haltungsform zweifelsfrei erkennen könnten.
Der Konsument unterscheidet, wenn er das Fleisch sieht, vor allem durch die Farbe des Fettes.
Das Fett der Fleischstücke, die in Feedlots hergestellt werden, ist aufgrund der Fütterung mit Getreide und Soja eher weißlich, während das Weidehaltungsrind beim Fressen von Gras Beta-Carotin aufnimmt. Das führt zu einer gelblichen Färbung des Fettes.
Die Kunden haben also gemerkt, dass die Farbe des Fettes ausschlaggebend dafür ist, dass das Produkt und seine Qualität immer ähnlich sind. Deswegen wird das Fleisch mit weißem Fett in den Fleischereien nachgefragt.
In der Tat gibt es wohl nirgends auf der Welt ein so großes Allgemeinwissen über Rindfleisch wie in Argentinien. Kein Wunder, mit rund 55 Kilogramm pro Person und Jahr ist der Verbrauch knapp hinter Uruguay weltweite Spitze. Doch ist wirklich allen Menschen klar, unter welchen Bedingungen das Fleisch produziert wird? Ökoaktivist Gabriel Arrez-Navarreta widerspricht der Feedlot-Industrie. Er erinnert sich, dass parallel zum Boom der Tierfabriken eine Marketingkampagne gestartet wurde, um das Massentierhaltungsfleisch populär zu machen.
Es wurde den Feedlots nach ihrer Entstehung erlaubt, sehr leichte und junge Rinder zu verkaufen, deren Fleisch natürlich sehr zart und entsprechend vermarktet wurde. Man musste quasi nicht mehr kauen. Das heißt nicht, dass Feedlot-Fleisch per se gesund oder Fleisch aus Weidehaltung ungenießbar ist. Bis 2003 gab es nur Weidehaltung und niemand hat gesagt, das Fleisch sei zäh.
Für Arisna Barretta ist klar, wenn die Herkunft des Fleisches entsprechend an der Ladentheke ausgewiesen werden würde, würde sich die Mehrheit der Argentinierinnen und Argentinier für Fleisch von grasenden Kühen entscheiden. Doch damit die Tiere wieder Gras sehen, müsste entweder Weideland zurückgewonnen werden oder der Fleischkonsum gesenkt werden. Beides scheint in Argentinien momentan wenig wahrscheinlich. Obwohl das nicht nur besser für die Tiere, sondern auch für die Umwelt, die Artenvielfalt und letztlich auch für uns Menschen wäre.
Ein Bericht von Christian Rohlmann für Radio Onda.
Rabe Info.
Hier geht's gleich auf den Mond und dort war auch schon Andy Kaufman, der US-amerikanische Komiker, der vor allem für seinen absurden Anti-Humor bekannt war. Nun ja, nicht physisch war er auf dem Mond, Andy Kaufman, aber doch irgendwie im Geiste. Regisseur Miloš Forman hat Querdenker Kaufmann einen Film gewidmet, Man on the Moon. Den Titeltrack beigesteuert haben R.E.M. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. We'll see you in heaven. Andy, did you hear about this worm? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there.
Are we losing touch?
Rabe Info.
1972 landete Apollo 16 auf dem Mond mit an Bord Astronaut Charles, genannt Charlie Duke. Charlie Duke hatte zu diesem Zeitpunkt zwei kleine Söhne und ein schlechtes Gewissen, weil er berufshalber nur wenig Zeit für seine Familie hatte. Deswegen habe er sich überlegt, wie er sie in irgendeiner Form auf den Mond mitnehmen könne, sagt Duke. So kam es, dass er ein Familienporträt auf dem Mond platzierte, das heute, also rund 40 Jahre später, wahrscheinlich immer noch dort oben liegt. Ein Bild dieser Fotografie auf dem Mond hängt im Naturhistorischen Museum in New York. Dort sah es auch der Berner Fotograf Rob Lewis. Er sei dermaßen von diesem Bild angetan gewesen, dass er beschlossen habe, einen Film darüber zu drehen, sagt Lewis. Herausgekommen ist Lunar Tribute. Für die musikalische Vertonung des Films zuständig war der international bekannte Jazz-Schlagzeuger Joshua Meyer. Er hat die Bilder von Rob Lewis mit Schlagzeugimprovisationen unterlegt. Vor der Mitarbeit bei Lunar Tribute sei seine Beziehung zum Mond keine außergewöhnliche gewesen, sagt Joshua Meyer. Allerdings...
Aber natürlich sehe ich den Mond etwas anders, seit ich Charlie Duke kennengelernt habe und ein bisschen tiefer in dieses Erlebnis einsteigen musste, um so quasi seine emotionelle Beziehung dazu versuchen, musikalisch zu artikulieren. Da habe ich vielleicht etwas eine tiefere Beziehung dazu gekriegt. Ja.
Riding this big rocket.
Charlie Duke habe ich erst getroffen, nachdem meine Arbeit schon fertig war. Rob hat mir nur die rohen Interviewspuren von Charlie mit seiner Narrative gezeigt. Daraus habe ich das Material für meine Schlagzeugimprovisationen hinaus extrahiert. Improvisation ist nie in der kompletten Freiheit. Es gibt immer ein Umfeld, in dem Improvisation stattfindet. Improvisation für mich ist irgendwie eine Problemlösung in Realtime. Und das ist immer in Bezug auf eine bestimmte Situation. Zum Beispiel, wir kommen an einen Fluss, da gibt es keine Brücke, wie überqueren wir diesen Fluss? Ne? Bauen wir einen Fluss, schwimmen wir oder bauen wir eine Brücke oder gibt es sonst andere Möglichkeiten? Katapultieren wir uns darüber? Improvisation ist Problemlösen im Moment. Und musikalisch oder in der Kunst gesehen, glaube ich, ist es, dass man sich in eine Zone begibt des Unbekannten, wo eine gewisse Gefahr auch da ist. Oder für mich ist es nicht die Gefahr, die mich reizt, sondern es ist die Freiheit, die mich reizt. Und die Freiheit ist natürlich nicht in der Sicherheit, sondern das birgt Gefahren. Und ich glaube, der Grund, weshalb ich Schlagzeugimprovisation gewählt habe in meiner Performance zu dem Film, war ja, obwohl so eine Mondmission bis ins kleinste Detail geplant ist, gibt es doch irgendwie ein Element der Gefahr, dass es nicht funktionieren könnte. Ich habe das Grundgerüst, das Baugerüst zurechtgelegt, aber habe es nicht bis in jedes kleinste Detail geplant, damit dieses Gefühl von dieser Gefahr auch wirklich wieder entstehen kann.
In Apollo, you approach the moon from the dark side. The moon is moving through space and you're moving towards the moon to intercept. The stars all came out. Just bang, there's sunrise. And anticipation began to increase higher and higher. We're getting close.
Für mich primär so die interessante Erfahrung ist, wie vermehrt, dass es okay ist, einfach ins Unbekannte zu steigen und losgelöst von der Erwartung, was das Endresultat ist, sondern eher mehr in der Zuversicht, dass man umgeben ist von Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, die eine interessante Geschichte haben. Und dass man versucht, eine Connection zu finden oder eine Verbindung, Synergie zu erzeugen, die etwas Interessantes hervorbringen können. Dass es mehr people-centric ist als product-centric. Mehr menschbezogen und nicht so produktebezogen. Wie normalerweise, wenn man einen Film macht, das ist sehr produktebezogen. Oder man hat eine gewisse Idee über einen Film und dann sucht man den passenden Kameramann, den passenden Regisseur, den passenden Ausstatter. Und das war genau anders. Am Anfang war eine Gruppe von verschiedenen Leuten, ein Astronaut, ein Schlagzeuger, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und dann hat man einen Weg gefunden, eine Geschichte zu erzählen, die uns verbindet. Und ich glaube, die Geschichte ist, das hat etwas mit Isolation zu tun, mit Abgeschlossenheit, mit Neugier, Bewältigung von Angst auch. Das, was uns verbindet, das, was mich mit dem Charlie verbindet, das ist schon Neugier und vor allem die Bereitschaft, irgendwie aufs Ganze zu gehen auch. Ne?
And then as we came around from the backside, our windows were pointed towards the earth, so we watched the earth rise for the first time. And I had two feelings, I guess. One was, we're a long way from home. I hope this thing holds together and gets me back. And the second feeling was, there's the earth. It's awesome.
Ausschnitte aus dem Film Lunar Tribute von Rob Lewis haben wir gehört, sowie George Meyer, der mit seinen Schlagzeugimprovisationen den Film vertont hat. Lunar Tribute gibt's am Sonntag und Montag in der Dampfzentrale zu sehen. Am Sonntag wird Charlie Duke vor Ort sein, um ein öffentliches Interview zu geben. Am Montag dann spielt George Meyer im Anschluss an den Film ein Solokonzert. Alle weiteren Infos wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch. Rabe Info. Eine Woche ist es her, seit Hunderttausende schweizweit auf die Straße gingen für mehr Gleichstellung am Frauenstreik. In unserer akustischen Kolumne lässt FDP-Stadträtin und Radiobloggerin Claudine Seiva die Woche nach dem Streik Revue passieren.
Heute vor einer Woche war ein unglaublicher Tag. Fast eine halbe Million Frauen und Männer sind auf der Strasse und haben sich engagiert für mehr Chancengleichheit. Für mehr Chancengleichheit in der Wirtschaft, für mehr Chancengleichheit in der Politik, für aber auch mehr Chancengleichheit im Privaten. Die Stimmung war unglaublich. Friedlich und über alle politischen Lager über hinaus haben sich auch Frauen und Männer zusammengesammelt und haben wirklich ihre Gänsehautstimmung für das Anliegen sich stark gemacht. Und die ersten Erfolge haben wir diese Woche schon verzeichnen. Mit einer grossen Freude haben wir gesehen, dass der Ständerat letzten Mittwoch der Aktienrechtsrevision hat zugestimmt, wo nämlich Geschlechterrichtwerte drin sind, dass wir mindestens 30% Frauen in den Verwaltungsräten brauchen von den börsenkotierten Unternehmen. Eine Quotenforderung, die ich jetzt gesagt, vor drei Wochen noch unmöglich war, dass der Ständerat hier Ja sagt. Aber er hat Ja gesagt. Ein Riesenerfolg für uns. Und am Donnerstag ist es gerade weitergegangen, wo auch der Ständerat an einem Gegenprojekt bei einer älteren Zeit hat Ja gesagt, nämlich, dass man einen Vaterschaftsurlaub vor zwei Wochen einführt. Ein Thema, das bis vorher noch scheinbar keine Mehrheit hat gefunden. Und trotzdem haben wir diese Woche es geschafft, in einem männerdominierten Ständerat hier eine Mehrheit zu haben. Man sieht also, seine Stimme laut machen, über Parteigrenzen hinaus sich zu engagieren, ist richtig und wichtig. Aber es gibt immer noch viel zu tun. Nämlich bei der Besteuerung haben wir noch sehr viel, was man machen muss. Wir brauchen dringend Individualbesteuerung. Auch hier ist zum Beispiel im Nationalrat gerade ein Vorstoss eingereicht worden von Christa Markwalder, dass wir jetzt hier endlich vorwärts machen müssen.
Wir brauchen aber auch noch Anpassungen bei den Sozialversicherungen. Noch immer sind die Pensionskassen gerade die Teilzeitpensen nicht gut gestellt. Da müssen wir einen grossen Schritt noch machen. Und wir brauchen auch immer noch viel in der Infrastruktur der Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Wenn man nicht gerade im urbanen Raum wohnt, ist das leider immer noch sehr, sehr schwierig. Und natürlich ist auch die Wirtschaft gefordert mit den flexiblen Arbeitsbedingungen, damit eben Familie und Beruf vereinbart werden können und man auch mit einer Familie Karriere machen kann. Ich bin beseelt, ich bin wahnsinnig glücklich und wahnsinnig stolz, dass da alles erreicht ist worden und möchte allen danken, die da mitgeholfen haben, dass letzten Freitag eine so eine friedliche und so eine starke und emotionale Demonstration möglich war. Nehmen wir diesen Schwung mit und ich hoffe sehr, im nächsten Schritt, dass am 20. Oktober möglichst viele Frauen in Ständerat und in Nationalrat gewählt werden.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Freitag, den 21. Juni. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und habt vor allem Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.